Professor Kuni, die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, die ist jetzt 14 Jahre her. Hat man eine Vorstellung davon, welche gesundheitlichen Folgen sie gezeitigt hat?
Also viele Folgen können wir nur aufgrund unserer Erfahrungen an anderen strahlenbelasteten Kollektiven, insbesondere an den Atombombenopfern von Hiroshima und Nagasaki, vorausahnen. Auch an den Atombombenopfern hat man viele Nachwirkungen erst nach vielen Jahrzehnten gesehen. Und das steht den Opfern von Tschernobyl erst noch bevor.
Können Sie genauer sagen, was da die Auswirkungen von diesen Atombomben sind?
Was heute relativ gut erforscht ist, ist die Erhöhung der Krebshäufigkeit, auch durch niedrigste Dosen radioaktiver Strahlung. Aber dennoch hat uns die bisherige Beobachtung nach Tschernobyl schon erhebliche zusätzliche Lehren gebracht, insbesondere im Niedrigstdosisbereich, Wirkungen, die bisher bestritten worden sind und die wir nur deshalb heute statistisch signifikant und wissenschaftlich hart nachprüfen können, weil eine so unglaublich große Zahl von Menschen durch die weitreichenden radioaktiven Wolken betroffen waren. Mit niedrigen Dosis werden, meine ich, Dosen, die nur eine relativ geringfügige Erhöhung der Dosiswerte gegenüber der natürlichen Strahlenbelastung gebracht haben, die ja häufig herangezogen wird, um niedrige Strahlendosen zu bagatellisieren, zum Beispiel in der Umgebung von Atomkraftwerken, anderen Atomanlagen.
Und was waren jetzt die Folgen von diesem Tschernobyl-Unfall dort?
Durch eine Zusammenführung der Geburtenstatistiken der ehemaligen DDR und der westdeutschen Bundesländer, die auf einem vergleichbaren guten medizinischen Standard geführt worden waren, schon vor Tschernobyl und auch danach, konnte man zeigen, dass es zu einer signifikanten Steigerung der Säuglingsfrühsterblichkeit gekommen ist, und zwar korreliert mit der Strahlenbelastung aus Tschernobyl.
Hätte man so ein Ergebnis also nicht erwartet?
Dieses Ergebnis war nicht nur nicht erwartet worden, sondern auch heute gibt es zahlreiche Vertreter des herkömmlichen Strahlenschutzes, die sozusagen die Augen verschließen und sagen, was nicht sein darf, das kann nicht sein, das kann unmöglich mit Tschernobyl zusammenhängen. Aber es ist ganz auffällig, es handelt sich um eine zweimalige Erhöhung der Säuglingssterblichkeit, die jedes Mal dann zu verzeichnen war, wenn radioaktives Cäsium vermehrt in die Muttermilch gekommen war. Und zwar einmal direkt über die Verseuchung der Weiden, der Kuhweiden, im Frühsommer nach der Reaktorkatastrophe in 86 und dann später im folgenden Winter, als dann das gehortete Heu in der Winterfütterung verfüttert worden war, gab es nochmal einen zweiten Anstieg der Radio-Cäsium-Konzentration in der Milch und damit natürlich auch dann in der Muttermilch. Und auch das war gefolgt von einer signifikanten Steigerung der Säuglingssterblichkeit.
Die Gefahr lag also nicht in der Strahlung, wie sie von dieser Wolke ausging oder von den Elementen, sondern die Gefahr lag darin, dass diese Elemente in die Nahrungskette gelangt sind und dort in den Körper aufgenommen
Sehr
wurden.
richtig. Da wissen wir vieles nicht. Wir wissen nicht, wir können es nur ahnen, welche Wirkungen solche niedrigen Dosen von radioaktiven Elementen, die in alle lebenden Zellen dann hineingelangen. Dieses Radiocäsium verhält sich wie Kalium und Kalium ist ein Element, das jede lebende Zelle braucht. Und was das im heranwachsenden Organismus, im frühen Säuglingsalter, im heranwachsenden Kind anrichtet, das konnte man eben gar nicht richtig ahnen. Und wir müssen annehmen, dass bei den Bombenopfern von Hiroshima und Nagasaki die Kinder sozusagen, an denen wir das hätten sehen können, aufgrund ihrer hohen Strahlenempfindlichkeit einfach verstorben waren, dass die nach vielen Jahren, nach denen die Beobachtung eigentlich losging, gar nicht mehr da
Der
waren.
überdeckte Effekt.
Und damals waren auch die Register noch nicht so gut ausgebaut um 45 herum, dass man solche Effekte nachweisen konnte. Und denn es ist ja klar, einen medizinischen Effekt kann man nur dann nachweisen, wenn auch entsprechende Register vorhanden sind, mit denen man die Wirkungen messen kann.
Und wenn jetzt ein Arzt sozusagen so ein totes Kind sehen würde, am Individuum, würde er dann Rückschlüsse machen können?
In keiner Weise. In keiner Weise. Das ist ja nur ein statistisches Phänomen. Wir wissen im Einzelnen auch gar nicht, an was die Kinder gestorben sind, real, sondern wir wissen nur, es sind vermehrt Kinder gestorben. Erklärbar ist es natürlich strahlenbiologisch durchaus. Es kann eben in einem frühen Entwicklungsstadium, natürlich im heranwachsenden Stadium des Kindes im Mutterleib, können durch einzelne Strahlentreffer, einzelne für das heranwachsende Kind lebenswichtige Zellen, aus denen sich später noch ganze Organe beispielsweise entwickeln, geschädigt worden sein. Und das führt dann dazu, dass eventuell die Schwangerschaft gar nicht ausgetragen werden kann, dass das Kind vorzeitig stirbt, dass es eine Totgeburt gibt oder dass eben das Kind so schwere Schäden davonträgt, dass es in den ersten Wochen verstirbt. Sowas muss offenkundig stattgefunden haben. Und dazu reichen sicher niedrigste Dosen.
Also die Zellen, die differenzieren sich ja beim Kind vor allem auch noch aus.
Bei den Schäden durch niedrigste Strahlendosen kommt es durch einen einzigen Strahlentreffer zu einem Eingriff im genetischen Material der Zelle. Und wenn das nur eine Zelle betrifft, ist das unerheblich. Der Körper verfügt über so viele Zellen, dass er das gar nicht merkt. Aber wenn aus dieser geschädigten Zelle viele andere Tochterzellen hervorgehen, zum Beispiel weil es sich um ein frühes Stadium eines differenzierenden Lebewesens handelt, dann werden alle Tochterzellen dieser einzelnen Zelle mitgeschädigt. Die tragen dann auch sozusagen diese genetische Schädigung. Und je nachdem, was diese genetische Schädigung im Kot bedeutet, kann das dann zu einer Funktionsschädigung eines ganzen Organs führen.
Die Zellen haben praktisch wie so eine Abfolge. Es gibt, wenn man so will, so eine kleine Geschichte der Zellen auch. Die Zellen reichen ihre Information weiter an die nächsten Zellen, wenn sie sich teilen. Und das wird dann offenbar
sehr gestört. Richtig. Jede Zelle enthält ja den Bau- und Lebensplan für sich und natürlich in der Potenz für alle denkbaren Körperzellen. Und wenn halt eine Schädigung erfolgt an einer Schlüsselstelle, die für die konkrete Zelle wichtig ist, dann kann es dazu führen, also und diese Zelle noch sich weiter teilt und diese Information an ihre Tochterzellen weitergibt, dann erben alle Tochterzellen diesen Schaden. Bisher hat das wesentlich nachweisbar nur eine Rolle gespielt bei der Tumorzelle. Ist der Mechanismus der, dass es zu einer Schädigung der Zellinformation kommt, die zusätzlich dazu führt, dass diese Zelle die Kontrolle über die Zellteilung verliert und sich unbeschränkt weiter vermehrt und dadurch dann ein Tumor heranwächst mit lauter Zellen sozusagen, die diese unglückliche Eigenschaft des bösartigen Wachstums geerbt haben und dann eben eine bösartige Geschwulst entsteht. Aber bisher ist immer vernachlässigt worden, dass dieser Mechanismus grundsätzlich auch sozusagen im gutartigen Bereich sich abspielen kann und dann von Bedeutung ist für ein Lebewesen, wenn es Zellen trifft, aus denen weitere Zellen hervorgehen, wie es eben beim heranwachsenden Menschen der Fall ist.
Können Sie nochmal sagen, bei diesen Daten von Hiroshima und Nagasaki, wie hat man das sich jetzt vorzustellen? Also die Daten wurden gesammelt, man hat jetzt die Bevölkerung erfasst, die dort von der Strahlung betroffen
ist. Die Bedeutung der Daten von Hiroshima und Nagasaki liegt darin, dass man, wenn auch mit einer Verspätung von 5 bis 7 Jahren, damals mit einem unglaublichen Aufwand Tumorregister aufgebaut hat, ein Krankheitsregister, und dann die Bevölkerung beider Städte mit einem relativ hohen gesundheitlichen Standard weiter verfolgt hat und dadurch diese Gesundheitsschäden überhaupt feststellen konnte. Außerdem hat man mit einem unglaublich hohen Aufwand, der eigentlich bis heute noch nicht vollkommen abgeschlossen ist, die Dosen, die die einzelnen Menschen erreicht haben, rekonstruiert. Und nur dadurch, wenn man so einen hohen Aufwand hat, da steckt natürlich erstmal weitgehend militärische Interessen dahinter. Mit zivilen Geldern wäre ein solcher Aufwand gar nicht realisierbar gewesen. Nur mit solch einem Aufwand ist es dann möglich, eine Verknüpfung von Dosen und Wirkungen herzustellen. Und das ist eines der großen Probleme. Viele Bevölkerungsteile, die von Tschernobyl jetzt betroffen sind, leben in Bereichen, bei denen wir keinen so hohen medizinischen Versorgungsstandard haben, dass wir die Wirkungen dieser Strahlen richtig messen können. Zum Beispiel besitzen wir in Deutschland von wenigen Ausnahmen abgesehen bis heute noch keine Krebsregister, die diese Jahre von 86 überstreichen. Da gibt es nur rudimentäre Register, mit denen einzelne Erkrankungen oder einzelne Bundesländer gemessen werden können. Und das sind einfach zu kleine Zahlen, um im Niedrigdosisbereich Wirkungen nachweisen zu können. Eine wesentliche Ausnahme habe ich eben genannt, das waren die Geburtenregister und diese Erkennung der Frühsterblichkeit. Und das hat uns diese erschütternde Erkenntnis dann gebracht, dass im Niedrigdosisbereich hier schon einzelne Schäden auftreten können, die erfreulicherweise selten sind. Aber für das betroffene Individuum ist das natürlich 100%. Das darf man nie vergessen. Hinter jeder Statistik, auch wenn es nur ganz wenige Opfer sind, stehen einzelne betroffene Menschen, für die es natürlich ein absoluter Schicksalsschlag ist, auch die betroffenen Eltern.
Und in dieser Region, da sind jetzt diese Wirkungen der Strahlung ja auch verheerend gewesen, direkt schon.
Richtig, aber es fällt natürlich viel leicht, diese Wirkungen zu bagatellisieren, weil in diesen Gebieten die medizinische Versorgung sehr da niederliegt, auf einem schlechten Standard ist und viele Krankheitsveränderungen gar nicht gemessen werden können. Ich möchte mich da gar nicht auf ein hohes Ross schwingen. Ich habe ja darauf hingedeutet, dass wir also erst jetzt in der Bundesrepublik Deutschland dabei sind, Krebsregister in allen Bundesländern aufzubauen. Also da sind wir auch Entwicklungsland. Da dürfen wir gar nicht mit Finger auf andere zeigen. Aber es ist so, wenn ich kein Krebsregister habe, kann ich auch Veränderungen der Krebshäufigkeit gar nicht messen. Wie soll ich das machen? Wenn ich ein Krebsregister habe und ich habe einen schlechten Standard der gesundheitlichen Versorgung mit einer schlechten Meldedisziplin, einer geringen Erkennungsrate von bestimmten Erkrankungen, dann nützt mir auch das beste Register nichts. Es sei denn, die Effekte sind so ausgeprägt, dass das offenkundig ist. Und da haben wir leider Gottes auch Effekte, zum Beispiel der Schilddrüsenkrebs bei Kindern. Da haben wir bisher nur Erkenntnisse gehabt von den wenigen, relativ, also einer geringen Zahl der Eingeborenen der Bikini-Atolls, die damals verspätet evakuiert worden sind, als man die Wasserstoff-Atombombentests im Bikini-Atoll machte. Diese Kinder haben auch erhöhte Dosen von radioaktivem Jod abbekommen und dadurch eine erhöhte Schilddrüsenstrahlenbelastung. Und da hat man zum Teil die Erhöhung der Häufigkeit von Schilddrüsenkrebs dann erst im Erwachsenenalter sehen können, nach 30 bis 40 Jahren. Und bei den Kindern aus den niedrig belasteten Atollen, die man ursprünglich als sogenannte Kontrollkollektive beschlagnahmt hatte, sage ich mal schon, das waren ja auch militärische Maßnahmen, die also gegen die Menschenwürde eigentlich verstoßen, nach heutigen Maßstäben, mindestens nach heutigen Maßstäben. Auch da hat sich herausgestellt, dass sie auch bei den niedrigen Dosen nach 30, 40 Jahren vermehrt Schilddrüsenkrebs und auch gutartige Schilddrüsenknoten entwickelt haben. Und es hat dann alle überrascht, dass schon nach wenigen Jahren in Weißrussland die Häufigkeit von kindlichem Schilddrüsenkrebs um das etwa 100-fache schließlich angewachsen ist. Das war so ein dramatischer Anstieg. Vorher war Schilddrüsenkrebs bei Kindern bis zu 14 Jahren ganz selten. Insgesamt ganz Weißrussland waren also pro Jahr etwa 0 bis 2 Fälle, also im Durchschnitt ein Fall, registriert worden. Und jetzt waren es dann das 100-fache. Das sind dann natürlich so massive Effekte, da brauchen Sie kein Krebsregister, um sowas festzustellen, weil erfreulicherweise Schilddrüsenkrebs bei Kindern eine sehr, sehr seltene Erkrankung ist. Und wenn das dann plötzlich so vermehrt auftaucht, dann kann man das nicht mehr wegdiskutieren.